Heute wollen wir uns mit dem Thema befassen, bei Jesus Christus zu lernen, Gottes Willen zu tun. Den Text haben wir aus Johannes Kapitel 4, Verse 27 bis 42. Ja, lasst uns kurz rekapitulieren, worum es hier in Johannes 4 geht. Wir befinden uns thematisch immer noch bei dieser Begebenheit, als Jesus mit dieser samaritischen Frau am Jakobsbrunnen in der Nähe von Sichar spricht. Vers 8 berichtet uns ja, dass die Jünger in die Stadt gegangen waren, um Lebensmittel einzukaufen. Und nun sitzt der Herr Jesus am Brunnen, müde von dieser langen Wanderung am Brunnen und verwickelt diese fremde Frau, die zum Wasserschöpfen zum Brunnen gekommen ist, in ein tiefes Gespräch. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Ernte eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Ich komme zum ersten Punkt. Gott gebraucht eine heidnische Frau als Zeugin, oder tue den Willen Gottes, indem du Zeugnis gibst. Es ist doch bemerkenswert, wie der Herr Jesus die Konventionen dieser Zeit, die Sitten, die damals so üblich waren, gebrochen hat. Er spricht in der Öffentlichkeit mit einer Frau, alleine, eine Heidin. Was hätten die Menschen, die das vielleicht gesehen hätten, denken können? Es hätte viel Gerede geben können. Umso erstaunlicher ist aber, dass der Herr Jesus dieser Frau offenbart und ganz offen sagt, wer er ist. In der Bibel finden wir immer wieder Begebenheiten, wo Jesus verschlüsselt zu den Juden spricht oder in Rätseln, in Bildern. Er verschleiert irgendwie immer wieder so seine Identität oder spricht in Bildern über seine Aufgabe, über seinen Dienst, über seine Identität. Aber hier finden wir genau das Gegenteil. In Vers 25 spricht die Samariterin über den verheißenen Messias, den sie erwartet, und Jesus sagt ihr ganz unverblümt: Ja, ich bin da. Das ist mehr als ungewöhnlich. Jesus hat, wenn wir die Bibel studieren, gerne den Titel Sohn des Menschen verwendet, wenn er von sich selbst sprach. Der Sohn des Menschen ist gekommen und so weiter. Hier sagt er: Ich bin der Messias. Und das zu einer Heidin. Diese Frau, das haben wir schon letztes Mal gehört, in der Predigt von Daniel. Du warst es doch, ne? Ja? Okay. Sie lebte ja einsam, kam zur Mittagszeit zum Brunnen. Sie schämte sich oder hatte Angst. Sie hatte mehrere Männer gehabt und trotzdem erweist Jesus ihr diese Gnade und offenbart sich ihr. Es wird aber gar nicht erzählt, wie die Frau auf diese Selbstoffenbarung reagiert hat. War sie überrascht, verblüfft? Was war ihre unmittelbare Reaktion? Finden wir gar nicht. Wie geht's weiter? An dieser Stelle wird der Bericht des Johannes unterbrochen. Der Grund ist, die Jünger kommen vom Lidl zurück und stellen fest, dass Jesus sich mit einer Frau unterhält. Die Jünger hatten ihren Meister allein am Brunnen zurückgelassen und stellen jetzt fest, dass er in ein tiefes Gespräch verwickelt ist mit dieser fremden Frau. Sie stellen keine Fragen, aber sie sind schon sehr verwundert. Was hat er mit ihr zu reden? Das war irgendwie so unangemessen, wie mit Sündern und Zöllnern zu Tisch zu sitzen. Das war ein Unding. Dieses Verhalten und dieses Denken der Jünger spiegelt die Zeit wieder. Damals galten andere Regeln. Die Jünger verstehen nicht wirklich, wer der Herr Jesus ist. Sie begreifen nicht, welche Veränderungen Jesus mit sich bringt. Aber Jesus ignoriert diese menschlichen Regeln, weil sie falsch waren. Weil diese Regeln von Sündern aufgestellt wurden und diese Regeln waren nicht Gott wohlgefällig. Die Juden der damaligen Zeit waren zum Beispiel der Ansicht, dass man generell wenig mit Frauen reden sollte. Man betrachtete sie als Quelle der Versuchung und der Sünde. Es gab solche, die das Reden mit der eigenen Ehefrau als Zeitverschwendung betrachteten, weil man ja dann keine Zeit mehr zum Torah-Studium hat. Bei Christus ist es aber anders. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person oder des Geschlechts. Bei Christus gilt überhaupt keine menschliche Größe und keine eigene Leistung. Weil nur Gott allein durch seine Rettung Glauben schenkt, weil nur die Geburt von oben zählt, deswegen spielt es für Christus keine Rolle, ob man Mann oder Frau ist. Sein Anliegen ist es hier, dieser Frau das göttliche Licht zu bringen. Und das ist auch der Grund, warum er sich auf den Weg macht, durch Samaria, durch Feindesgebiet, und er setzt sich hier an den Brunnen und wartet, bis sie kommt. Zur schlimmsten Zeit, wenn die Hitze am höchsten ist, wer schon mal in Israel war, der weiß, wie heiß es dort werden kann. Er schenkt ihr seine wertvolle Zeit und zeigt ihr genauso die Liebe zu dieser Heidin wie zu dem Juden und angesehenen Ratsherrn oder einen aus dem Rat, Nikodemus, der zur Nachtzeit zu Jesus kam. So ganz langsam öffnet er ihr Leben, er deckt so ihre Schuld auf, bringt Licht in ihr Leben, ohne dass er sie erniedrigt. Das finde ich auch so bemerkenswert, was für ein hervorragender Seelsorger Jesus war. Er hat ja gar nicht so viel gesagt, aber jedes Wort hat gesessen. Er deckt die Sünde auf, aber er zeigt auch einen Ausweg für ihre Seele. Während die Jünger noch nicht ganz verstehen, was da eigentlich geschieht, was das überhaupt für ein Gespräch ist, sehen wir, wie sich das Verhalten dieser Frau ändert, ihre Reaktion. In dieser Zeit erlebt sie innerlich eine Veränderung, bewirkt durch den Geist Gottes. Sie war ja eine geächtete oder vielleicht auch verstoßene Frau. So ganz genau wissen wir es nicht. Die Menschen redeten vermutlich über sie, mieden ihre Gesellschaft. Sie hatte ja einfach zu viele Männer gehabt. Sie kam zur heißesten Zeit des Tages zum Brunnen, weil sie keine Menschen sehen wollte. Und jetzt, was passiert? Dieses Gespräch verändert diese Frau. Jesus gibt ihr Klarheit über ihre Lebensfragen. Er gibt ihr Klarheit über ihren Seelendurst. Er zeigt ihr, wo ihr Problem liegt. Er gibt ihr Klarheit darüber, was für ein Problem sie hat. Und auch, wo dieser Lebensdurst wirklich gestillt werden kann. Und sie ist von dieser Begegnung so überwältigt, dass sie ihren Krug einfach stehen lässt und in die Stadt zurückläuft. Ihre Freude und ihre Entdeckung ist so wichtig, dass sie einfach alles stehen und liegen lässt. um den anderen in ihrer Stadt von der Entdeckung zu berichten. Manche Theologen sagen, ja, vielleicht hat sie diesen Krug stehen lassen, damit er noch trinken kann, der Herr Jesus. Ich glaube, es war einfach, um schneller in die Stadt zu kommen, um davon zu erzählen, wem sie begegnet ist. Gerade noch mied sie die Begegnung, mied sie die Gesellschaft. Jetzt läuft sie auf diese Menschen zu, um von Christus zu berichten. Wir sehen also, dieser zurückgelassene Krug, der hat uns viel zu sagen. Er steht symbolisch für das Irdische, für das Zeitliche, für das Vergängliche, aber auch dafür, dass das Irdische unseren Durst nicht stillen kann. Der Krug steht für die Last ihres Lebens. Ihr neuer Glaube, die Freude über diese Begegnung mit Jesus, ist ihr wichtiger als alles andere. Eine neue Welt öffnet sich für diese Frau. Und sie hat auf einmal plötzlich ganz neue Ziele. Sie ist wirklich, wie wir in der Schrift lesen, von Christus ergriffen. Sie hat zu Gott gefunden. Und Christus ist ihr entgegengelaufen. Und er hat in ihr Leben hineingesprochen. Sie ist so überfüllt von dem, was sie da gehört hat. Menschlich könnte man ja denken, warum rennt diese Frau in die Stadt, obwohl sie ja ausgestoßen ist oder zumindest wird sie gemieden? Was hat sie vor? Rechnet sie wirklich damit, dass sie mit ihrem Ruf Gehör findet? Werden die Menschen ihr zuhören? Was hat sie den anderen zu sagen? Ist doch keine Theologin, kein Nikodemus. Hat sie überhaupt verstanden, was da gerade geschehen ist? Was wird sie sagen? Und sie sagt einfach, kommt und seht. Und das kommt uns bekannt vor. In Johannes 1, da sagt Jesus auch, kommt und seht. Und allen Zweiflern sagt diese Frau, kommt und seht doch. Es ist ein sehr, sehr einfaches, aber ein persönliches, ein ganz authentisches Zeugnis. Johannes, der Täufer, verwies seine Jünger auf das Lamm Gottes. Seht an. Der Jünger Andreas führte seinen leiblichen Bruder Simon zu Jesus. Komm und sieh. Und auch diese Frau führt die Menschen aus der Stadt zu Jesus. Wir sehen hier eine zweifelhafte Frau mit einem fragwürdigen Lebensstil. Sie wird zur lebendigen Zeugin der Gnade Gottes. Dort, wo sie einen schlechten Ruf hatte, da geht sie hin und fängt an, Zeugnis zu geben von dem, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat. Sie steht zu ihrer Vergangenheit. Sie leugnet ihre Vergangenheit nicht, wie wir das so oft von uns selbst oder von anderen kennen. Wir wollen gerne etwas verdrängen. Wir wollen nicht so gerne, dass Licht auf eine Sache geworfen wird. Wir sprechen nicht gerne über unsere Sünde, über unsere Fehler, über unsere Vergehen. Was macht diese Frau? Und die sagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also mit so einem Zeugnis in die Stadt zu gehen, das ist schon ungewöhnlich. Vielleicht hat sie damit auch die Neugier der anderen geweckt. Ob er vielleicht auch, also dieser Mann, ob der vielleicht auch alles über mein Leben weiß? Und so erfüllt diese Frau die Aufgabe der Jünger. Die waren doch in die Stadt gegangen. Hätten sie nicht die Leute zu Jesus rufen können? Haben sie nicht gemacht. Sie hatten es versäumt, die Menschen einzuladen zu Jesus. Jetzt macht es diese Frau. Und dieses Zeugnis ist überzeugend. Es kommt von Herzen und es berührt die Herzen. Und so nimmt die Erweckung in dieser Stadt einen Anfang. Geschwister, die Menschen folgen dieser Frau und kommen mit ihr zu Jesus. Diese Frau steht ja eigentlich noch ganz am Anfang ihres Glaubenslebens. Was ist denn da überhaupt da? Ist das Pflänzchen überhaupt schon zu sehen, so bildlich gesprochen? Und schon so eine Frucht? Da kommt schon so, es klingt ja aus dem Bericht so hervor, dass das ziemlich viele waren, die da kamen. So eine Veränderung, so ein großes Werk. In unserer Gesellschaft ist ja Religion Privatsache. Ne? Man spricht wenig, eher wenig über den Glauben. Jeder kann glauben, was er will. Ja, jeder wird nach seiner Fasson selig. Das ist so die Devise bei vielen. Aber wir sehen hier einen Grundsatz. Wer Gott begegnet ist, wer erfüllt ist von dieser unvergänglichen Hoffnung, der kann doch davon nicht schweigen. Der kann doch nicht den Mund einfach halten. Und diese Begegnung hat die Frau überwältigt. Und bei uns ist es nicht auch so gewesen, als Gott sich uns offenbart hat? War das nicht eine überwältigende Erfahrung? Wir sehen, wie diese Begegnung so eine Eigendynamik entwickelt. Diese Frau, sie fängt an, wie eine Quelle zu sprudeln. Egal, wie verachtet und schwach sie sich vielleicht fühlte, die Frau spürt, ich muss in die Stadt. Ich muss den anderen von Christus erzählen. Corrie ten Boom hat mal gesagt, wenn du Christ bist, dann kommt es nicht so sehr darauf an, was du einmal warst, so wie diese Frau. Es kommt mehr darauf an, was du jetzt bist. Es kommt mehr darauf an, was du jetzt bist. Sind wir Zeugen Christi? Wir sehen hier die Forderung Christi an uns, dass wir, so wie wir selbst bei Jesus waren und in ihm Trost gefunden haben, alles tun sollten, um auch andere zu Jesus zu führen. Er hat uns Gnade geschenkt. Lasst uns anderen von Jesus erzählen. Und so erfüllt sich auch dieses Wort aus Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sind nicht unsere Ströme, es ist Gottes Geist, der uns erfüllt. Und wir dürfen Zeugen sein. Und die anderen, alle sollen von dieser Quelle erfahren. Und ganz nebenbei, wir sehen auch hier, dass diese Verkündigung, die ja ursprünglich, wo wir sehen, dass sie auf Israel zunächst begrenzt war, die wird ja hier schon durchbrochen. Ja, diese Heidin bekommt von Christus persönlich Zeugnis. Und diese weltweite Mission, die uns in Apostelgeschichte 1 und 8 angekündigt wird, die wird hier schon schemenhaft sichtbar. Gott gebraucht diese Frau und verändert ihr Leben. Und das möchte Gott auch mit uns machen. Er möchte uns verändern zum einen und uns dann gebrauchen. Lass dich von Christus gebrauchen. Wir gehen weiter. Der Bericht des Johannes erfährt ja hier eine Unterbrechung. Während die Frau die Menschen in der Stadt zusammentrommelt und zu Jesus ruft, führt der Herr ein weiteres wichtiges Gespräch. Nicht mit der Frau, die ja in der Stadt ist, sondern mit den Jüngern. Die Jünger sind der Meinung, dass der Herr Jesus ausgehungert ist und dringend was essen muss. Sie fordern ihn auf, etwas von dem zu essen, was sie bei den Heiden gekauft haben. Sie zeigen dadurch, dass sie ihren Meister lieben, dass sie ihn ehren. Und das ist auch gut so. Aber der Herr Jesus, er weist sie auf eine grundlegende Wahrheit hin. Er sagt ihnen, ihr seid viel zu sehr mit materiellen Dingen und Bedürfnissen beschäftigt. Ihr seht gerade nicht die große Not, die geistliche Not, die hier im Raum steht. Ihr erkennt nicht die geistlichen Realitäten. Für sie ist es wichtig, dass Jesus etwas zu essen bekommt, dass der Bauch gesättigt wird. Und Jesus sagt ihnen in Vers 32, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Die Jünger verstehen ihn nicht. Sie verstehen nicht, dass er im übertragenen Sinne zu ihnen spricht. Sie denken, dass jemand ihm etwas zu essen gebracht hat. Aber auch hier sehen wir, was für ein Pädagoge Jesus ist. In diesem Moment sagt er nicht, Mensch, wie doof seid ihr eigentlich? Ich rede die ganze Zeit von geistlichen Dingen. Nein, das tut er nicht, obwohl es vielleicht könnte. Er nutzt wieder dieses Missverständnis, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Er will ihnen klar machen, dass es seine größte Leidenschaft und sein sehnlichster Wunsch ist, den Willen Gottes zu tun. So wie wir es hier in dem Vers, der hier eingeblendet ist, sehen. Aber auch in Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wow. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Er möchte den Willen des Vaters tun und das Werk des Vaters vollenden. Jesus lebte das aus, denn er wusste, was in 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3 steht, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Für Christus hat das Geistige, das Geistliche Vorrang vor dem Materiellen. Und er tut das, was ihm der Vater aufgetragen hatte. Und dieser Gedanke hat ihn erfüllt. Das hat ihm seine Richtung, seine Perspektive vorgegeben. Das hat ihn völlig ausgefüllt. Wir sehen hier, mit was für einer Hingabe der Herr Jesus dem Vater dient, dass er sogar Hunger und Durst vergisst. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17. Und auch in den Psalmen finden wir ein Wort, das auf Christus gedeutet wird, in Psalm 40, 8 und 9, die Verse 8 und 9. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und da darf sich jeder selbst prüfen, wie es bei uns bestellt ist. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Was treibt dich an? Wonach richtest du dich aus? Bei deinen täglichen Aufgaben? Hast du dieses Ziel vor Augen? Hast du diese Fokussierung? Lebe so, dass du deiner Bestimmung, und deine Bestimmung als Christ ist es, den Willen Gottes zu tun. Lebe so, dass du diese Bestimmung wirklich auslebst, aktiv, dass es in deinem Leben sichtbar wird und dass du so Gott Ehre bereitest. Wir haben es heute schon gesungen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Trachten. Wir kennen dieses Wort eigentlich nur noch aus wenigen Kontexten. Es gibt noch diesen Ausdruck, jemandem nach dem Leben trachten. Na, kennt ihr den Ausdruck? Also alles dafür tun, dass er nicht mehr lebt. Ja? Alles dran setzen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Setzt alles daran. Und der Apostel Paulus, der hat es auch ausgelebt. Und der beschreibt es so in seinen so für ihn so typischen Worten in Apostelgeschichte 20. Da sagt er, wie er das auslebt. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes, zu bezeugen. Paulus trachtete danach, den Dienst, den er hatte, richtig auszuführen und seine Aufgabe, die er empfangen hatte, das Evangelium zu verkündigen, von Herzen zu verkündigen. Lerne also bei Christus, dich dem Willen Gottes für dein Leben zu unterordnen, seinen Willen auszuleben. In den folgenden Versen 34 bis 38 erteilt Jesus ihnen eine weitere Lektion. Vermutlich ereignete sich diese Begebenheit irgendwann im Monat Dezember oder Januar, denn es waren noch 4 Monate bis zur Ernte, die üblicherweise damals Mitte April erfolgte, die erste Ernte. Das Getreide wurde im November ausgesät, sodass Jesus und die Jünger bereits das sprießende Korn in kräftigen grünen Farben vor sich sahen. Und der Herr nutzt dieses Bild der Ernte, um ihnen die Dringlichkeit der Mission zu verdeutlichen. Wir sind ja auch irgendwie schon in der Erntezeit. Ja, ihr habt die Felder schon bestimmt gesehen. Jesus sagt, dass die Ernte die Verlorenen darstellt. Also es geht wieder um etwas Geistliches. Jesus weist die Jünger auf die Samariterin und die Menschen von sich hin, indem er sagt, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Die Felder waren grün. Aber Jesus sagt, die Ernte ist reif. Er nutzt ein Bild aus dem Alltag, das, was sie vor Augen haben, um ihnen etwas klarzumachen, was geistlicher Natur ist. Es geht ihm nicht um die Weizenfelder, sondern um die Sünder, die gerettet werden sollen. Dieses Feld muss dringend evangelisiert werden. Die Ernte muss eingefahren werden. Die Jünger sehen gar keine Ernte, die sehen kein Erntefeld, weil sie keine geistliche Sehkraft haben oder wenig. Aber der Herr sieht ein reifes Erntefeld in diesen Menschen von sicher. Da, wo kein Jude ein Erntefeld vermuten würde, da ist es da, im verachteten Samaria. Gott hat das Schwache, das Verachtete erwählt. Jesus hatte den guten Samen in das Herz dieser Frau gesät und diese wirkt wie ein Multiplikator. Sie sät weiter. Und wer empfängt und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Wir sehen hier, wie das Herz Jesu sich freut über das Wirken, das geheimnisvolle Wirken des Wortes Gottes. Und er erwartet auch, dass seine Jünger, auch wir, dass wir uns mitfreuen. Aber wer ernten will, der muss vorher mühsam pflügen und säen. Und auch Christus ist es nicht leicht gefallen. Er nahm den Tod auf sich. Er erachtete die Schande nicht wegen der vor ihm liegenden Freude. Hebräer 12, Vers 2. Er war bereit zu säen. Er war bereit zu opfern. Er säte seinen Leib. Und aus diesem Samenkorn ist alle Frucht gewachsen, die je gewachsen ist und auch noch wachsen wird. Der Sämann ist also der Herr. Aber er ist gleichzeitig auch der Samen. Er ist das Samenkorn, das in die Erde fiel und starb, damit es viel Frucht bringt. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Sorry. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Es muss sterben. Es wird ein Opfer gebracht, das dann noch viel mehr Frucht bringt. Und die Jünger sind berufen worden zu ernten in etwas, was sie noch nicht gesät haben. Sie haben das Privileg, Menschen zu Christus zu führen. Der Herr ermutigt sie zu ernten und er stellt ihnen sogar einen Lohn in Aussicht. Christus könnte doch auch einfach sagen, ich gebiete euch zu evangelisieren, seid froh, dass ihr dabei sein dürft. Aber nein, es gibt noch viel mehr. Es gibt einen Lohn und er wird jedem seinen gerechten Lohn geben. Und das Schöne ist, es ist ein ewiger Lohn. Es ist eine Frucht zum ewigen Leben, etwas Dauerhaftes. Und hier heißt es ja auch in den Versen 37, 38, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesät zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Was ist hier gemeint? Dass man in die Arbeit eines anderen eintritt. Vermutlich meint Jesus damit, dass all die anderen, die vor ihnen waren, die Propheten, ja, dass die einfach so viel Vorarbeit geleistet haben. Auch Johannes der Täufer. Ja, wir sehen hier ein Prinzip, das auch die Gemeinde betrifft. Denn der Dienst liegt nicht in der Hand eines Einzelnen, sondern der Leib besteht aus vielen Gliedern, wie es in 1. Korinther 12, Vers 14 heißt. Und wir dürfen alle mitarbeiten und uns freuen über das Werk Christi, staunen, was Christus bewirkt und einfach nur staunen, was durch die Kraft Gottes möglich ist. Wir dürfen alle gemeinsam am großen Werk des Herrn im Reich Gottes mitarbeiten. In dieser Stadt, in Sichar, nehmen viele den Herrn Jesus als ihren Retter an. Zu der Frau hatte Jesus ja gesagt, dass das Heil von den Juden kommt. Aber er zeigt hier überdeutlich, dass er auch für die Heiden gekommen ist. Und die Frau spielt eine entscheidende Rolle, denn sie gab Zeugnis von Christus. Kein Mensch, der an seiner eigenen Gerechtigkeit festhält, würde Christus als Retter bekennen. Wir sehen hier jemanden, der ins Licht Gottes gestellt wurde und die Gnade Gottes empfangen hat. Und diese Samariter, die sind so offen. Sie sind so offen für Jesus. Sie bitten ihn, bleib bei uns. Das ist die Antwort, die Reaktion eines veränderten Herzens. Das gereinigte, das gerettete Herz, es möchte in der Nähe des Herrn sein. Und Jesus geht auf die Bitte ein. Er bleibt zwei weitere Tage unter diesen Samaritern. Es ist ihm wichtig, dass dieser Glaube, der noch so jung ist, dass er gefestigt wird. Ich habe mich gefragt, was hat er ihnen erzählt? Ich hätte es gerne noch so ein Kapitel mehr. Jesus, was hast du denen gesagt? Wie würdest du Jüngerschaft betreiben, so mit ganz frischen Gläubigen? Wie machst du das? Bestimmt hat er sie vieles gelehrt, was für sie wichtig ist. Und wir sehen, es kommen noch mehr Menschen zum Glauben. Sie glauben, ohne ein Zeichen zu fordern, wie wir es immer wieder in den Evangelien lesen. Interessant ist aber auch, dass noch von einem größeren Missionserfolg in Samaria berichtet wird, und zwar in Apostelgeschichte 8. Womöglich ist das so der Anfang dieser Erweckungsbewegung gewesen. Und zu der Frau sprachen die Samariter: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Wir sehen also, dass Christus unter ihnen gepredigt hat. Der Glaube kommt ja aus der Predigt, und er predigte in Vollmacht und in Kraft des Geistes. Und diese Samariter aus Sichar sind die ersten Heiden, die Jesus Christus als den Retter der Welt bekennen. Und am Ende wird Jesus sagen: Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Das bezeugen diese Samariter. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Auf diese Weise werden die Samariter zu wahren Anbetern, die der Herr auch anerkennt. Und damit beginnt hier die Ernte. Ich möchte also abschließend kurz zusammenfassen. Tue den Willen Gottes, indem du Zeugnis gibst. Gott gebraucht hier eine heidnische, verrufene Frau als Zeugin des Evangeliums. Wir sehen hier, wie Gott das Herz dieser Frau verändert und wie sie Frucht bringt. Lass dich auch von Christus in seinem Weinberg, in seinem Reich gebrauchen. Lebe doch so, dass du deiner Bestimmung nachkommst, den Willen Gottes für dein persönliches Leben zu erfüllen und Gott so zu ehren. Alles, was wir tun, sollen wir aus Liebe zu Gott tun. Das ist nötig, dass wir in allem tun, was wir an den Tag legen, dass wir uns immer auf Christus ausrichten. Das Wichtigste in deinem und in meinem Leben ist, dass wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben. Lass dich von Christus ergreifen, wie diese Frau, die alles hat stehen und liegen lassen. Wer das Leben selbst empfangen hat, ist ein Wegweiser zu Christus. Und es gibt ja so furchtbar viele Durstige in dieser Welt. Auch sie müssen erfahren, dass es eine Quelle gibt, die ewiges Leben schenkt, eine Quelle, aus der man trinken kann und man nicht mehr Durst hat. Amen.